Heute haben wir es mit schauderhaften Verbrechen eines katholischen Priesters zu tun. Es gab 25 Anklagepunkte, wegen deren sich der Stanzer vor dem Bischof von Konstanz rechtfertigen musste. Ich zähle die ersten auf. Er habe ketzerisch gepredigt. Er habe einmal einem protestantischen Bauern freundlich auf die Schultern geklopft. Er habe einen zu geschwinden Gang und gehe zu oft spazieren. Außerdem habe er in der Kirche statt des Rosenkranz in einem geistlichen Buch gelesen. Und in der Kirche sage er nur etwas zu Jesus, aber nie etwas zu Maria und Josef. In Zeiten, wo wir von wahrlich grauenhaften Verbrechen von katholischen Priestern lesen, hören sich diese Vorwürfe geradezu erheiternd an. Aber die Anklagepunkte waren damals für den Priester Leo, wie er genannt wurde, ein Problem. Heute erzähle ich gern von seinem Fall. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu meinem True Crime Podcast. Ich bin Nicole Billeter und freischaffende Historikerin. Josef Anton Fidel Alois Loi wurde 1762 in Stanz geboren. Er war eines von vier Kindern einer Goldschmiededynastie. Die Familie war in Nidwalden seit Jahrhunderten sehr hoch angesehen. Zwei der Kinder zogen es vor, in den Dienst der Geistlichkeit zu treten. Alois Loi besuchte die Klosterschule in Muri, studierte bei den Jesuiten in Luzern und war ab 1786 offiziell Priester. Als Einstieg wurde er Lehrer in Stanz. 1794 schließlich wurde er Pfarrer in einer Thurgauer Gemeinde. Der Thurgau und die Innerschweiz gehörten zum Bistum Konstanz. Und vor dieser Instanz musste Alois Loi seine theologischen Kenntnisse vorführen, sowie nachweisen, dass er über pastorale Fähigkeiten verfügte, bevor er noch die Pfarrstelle in der Gemeinde Berg antreten durfte. Das war seit dem 16. Jahrhundert so von der Kirche festgelegt. Bevor ein Pfarrer seine erste Stelle antreten konnte, musste er seine Befähigungen offiziell aufzeigen. Offenbar schlug Priester Leos Prüfung fehl. Er erwähnte während der Befragung ein Buch, das den Prüfern nicht genehm war. Prompt musste er nochmals einen Kurs machen, der ihn auf den richtigen Weg zurückführen würde. Immerhin dauerte dieses Nachsitzen nur 5 Tage und der Lehrer dort stellte Priester Leo ein gutes Zeugnis aus. So konnte Alois Loi nun endlich zur Antrittspredigt in seiner neuen Gemeinde schreiten. Es war üblich, dass daran auch die im Dorf wohnenden Protestantinnen und Protestanten teilnahmen. In der Predigt sprach der neue Pfarrer dann deutlich von der Wichtigkeit der konfessionellen Toleranz. Wir befinden uns ja im Zeitalter der Aufklärung. Ende des 18. Jahrhunderts sind solche Gedanken nicht neu. Und Priester Leo war ein großer Verfechter von diesen Idealen. Aber in der Gemeinde Berg störten sich schon die Ersten an diesem Gedankengut des Pfarrers. Die Katholikinnen und Katholiken vor Ort erwarteten einen kämpferischen Mann, der heftig gegen die Protestanten predigen würde. Schon diese erste Predigt führte also zu Schwierigkeiten. Alois Loi hat ein Manuskript mit Memoiren hinterlassen. Dort schilderte er seine Erlebnisse in der Pfarrei Berg. Zur Reaktion auf seine Antrittspredigt hielt er Folgendes fest. Zitat: Zwei Bauern gingen nachher auf Bischofszell und verklagten mich bei den Herren Chorherren. Ich hätte ketzerisch gepredigt, denn ich hätte nichts von der Mutter Gottes gesagt und statt «Ich fange an und fahre fort im Namen Jesus, Maria und Josef» bloß «im Namen Jesu allein» und gesagt und das zeige einen offenbaren Ketzer an. Zitat Ende. Aber gleich nochmals ein Zitat von einem weiteren Kirchenmitglied. Ja, da sagte er auch, wir müssten gegen die Reformierten duldsam sein. Sie seien auch Menschen und unsere Mitbrüder. Das war zum Todärgern. Er sagte sogar, wir sollten freundlich zu ihnen sein, sie lieben und ihnen Gutes tun. Immer sprach er im zweiten Teil von Duldung und Menschenliebe. Und das ist doch, meine Seele, ketzerisch gesprochen. Wir Katholiken wissen nichts von Duldung und Menschenliebe. Zitat Ende. Möglicherweise hatte Alois Loi diesen Bericht etwas übertrieben formuliert. Aber es steht fest, dass seine Toleranz gegenüber den Protestanten schon vom ersten Tag an einen schlechten Beigeschmack in seiner Gemeinde hinterließ. Nicht nur seine Schäfchen in der Gemeinde, auch die Chorherren von Bischofszell, die ihm vorgesetzt waren, rieten ihm zur Umkehr und Anpassung. Alois Loi wurde nach Konstanz zitiert, wo ihn diese Anklageschrift von 25 Punkten erwartete. Ich habe anfangs schon daraus zitiert. Die Anklagen gruppierten sich in drei Teile. Da war eben Leos Toleranz gegenüber Protestanten, dann auch ketzerisches Predigen, eben den Rosenkranz nicht durchsprechen oder Maria und Josef nicht erwähnen. Und dann war da noch sein Auftreten. Einfach zu wenig seiner Stellung gemäß, zu unwürdig. Er spazierte, ritt aus oder lüpfte den Hut nicht lange genug. Auch die Chorherren von Bischofszell warfen ihre Unzufriedenheit mit ihm in die Waagschale. Sie ließen Konstanz wissen, dass sie ihn zweimal zu sich zitiert hätten, aber er sei einfach nicht erschienen. Die Pfarrkinder der Gemeinde hätten Aussagen gemacht, die verdeutlichten, dass sie mit ihrem Pfarrer nicht zufrieden waren und keinerlei Vertrauen zu ihm aufbauen konnten. Er reite ja nicht nur aus, er mache dies, ohne sich abzumelden. So fände man ihn dann nicht vor, wenn man ihn brauchte. Beweiskräftig waren auch die häufigen Besuche des Priesters beim protestantischen Pfarrer der Region. Die zwei tauschten sich rege aus. Und bezüglich seiner Unwürdigkeit. Der Pfarrer sagte nie Mutter Gottes, sondern immer nur Mutter Jesu. Konnte man da nicht herauslesen, dass er gar nicht an dieses Konzept glaubte? Priester Leo allerdings hielt sich nicht mit solchen Spitzfindigkeiten auf. Er war auf einem gewichtigeren Pfad. Er wollte die Aussöhnung zwischen katholischer und reformierten Lehre. Zitat: Es lässt sich doch wahrlich kein fürchterliches Ungeheuer denken als Religionshass. Streitet dieser nicht schnurgerade gegen die Lehre Jesu? Wer war wohl duldsamer als Jesu? Werden nicht Völker vom Orient und Okzident kommen, den Herrn anzubeten? Ist es nicht ein allgemeines Gesetz, alle Menschen ohne Ausnahme und ohne Unterschied der Religion zu lieben? Können und dürfen wir einander zwingen, zu denken, wie wir denken, und sollen wir einen anderen, der nicht so überzeugt ist wie wir, deswegen verachten und hassen? Zitat Ende. In seinem dreitägigen Verhör vor der Kurie in Konstanz musste sich Pfarrer Leo zu jedem Punkt der 25 Anklagepunkte äußern und sich erklären. Eins ums andere Mal wurde es klar, dass es sich um Missverständnisse handelte oder aus dem Zusammenhang gerissen war. Trotzdem wurde er von der Versammlung völlig auseinandergenommen. So beschrieb er das Erlebnis, indem er die Haltung des Prüfers beschrieb. Zitat: Er spricht lauter Kanonenfeuer und Rauch und Knall. Er gab mir eine Tracht Prügel mit seiner Zunge. Meine Ohren kriegten Stockschläge. Er sagte nicht ein Wort, das nicht eine derbe Maulschelle gab. Zitat Ende. Der eine Prüfer war also ein absoluter Gegner und der zweite äußerte sich nicht. Dies beeinflusste schlussendlich auch die Haltung des Generalvikars. Dieser verließ seine ursprünglich objektive Haltung und hörte immer mehr auf den kritischen Eiferer. Pfarrer Leo wurde degradiert. Er durfte zwar nach Berg zurückkehren, aber er konnte nur noch die Messe lesen, durfte keine Seelsorge mehr leisten. Das Urteil des Rats von Konstanz lautete schließlich Verbot von Predigen und Beichte abnehmen. Erneuter Besuch eines Kurses im Priesterseminar zur Nachbesserung. Dieses Mal sollte der Kurs 3 Monate dauern. Pfarrer Leo stellte nun auf stur. Er wollte nicht kündigen und er wollte auch nicht das Angebot annehmen, sich krankschreiben zu lassen. Das hielt er für verlogen. Außerdem glaubte er noch, dass er nach dem Kurs wieder in die Pfarrei zurückkehren könnte. Dieses wurde ihm auch von Konstant bescheinigt, denn Priester Leo habe nicht gegen kanonisches Recht verstoßen und könne durchaus noch nacherzogen werden. Trotzdem setzten die Chorherren von Bischof Zell Pfarrer Leo nun eigenmächtig ab, ohne Konstanz davon zu unterrichten. Denn während Alois Loy im Seminar saß, wurde sein Pfarrhaus in Berg ausgeräumt. Beziehungsweise es wurde alles gestohlen, was nicht niet und nagelfest war. Im Priesterseminar in Mersburg wurde Alois Loy freundlich aufgenommen. Und er konnte auch mit dem Bischof sprechen, der dort residierte. Der Bischof äußerte sich sehr positiv und bescheinigte ein weiteres Mal, Pfarrer Leo habe kein kanonisches Recht gebrochen. Unterdessen aber wurde Leo sozusagen von den Subalternen aus der Gemeinde spediert. Als er nach dem Kurs zurückkehrte, war nicht nur das Pfarrhaus durcheinander, sondern ein neuer Pfarrer war schon gewählt. Dieses Schaffen von Tatsachen wurde von der geistlichen Obrigkeit sogleich geschluckt. Sie rügte zwar, aber akzeptierte die illegale Entlassung. Alois Loy konnte nichts anderes unternehmen, als nach Stansheim zu kehren. Er konnte seinen alten Eltern immerhin einen Brief des Seminarleiters zum Trost übergeben. Darin bescheinigte dieser, dass Pfarrer Leo sich immer anständig verhalten habe. So wurde Alois Loy in seiner Heimat wohl nicht von der Bevölkerung verurteilt. Aber das reichte ihm nicht. Er beschloss, sein Recht auf der weltlichen Ebene durchzusetzen. Er wandte sich dafür, unklugerweise möchte ich sagen, ausgerechnet als erstes an die weltliche Macht in Zürich, dem Inbegriff des Protestantismus. Zürich wies sein Begehren zurück. Er müsse sich an seinen Kanton wenden. Das machte Loy aber nicht, sondern wandte sich danach an Luzern und schließlich nach Obwalden. Das war ebenso unklug, denn der dortige Landammann war gerade zum Landvogt ins Thurgau berufen worden. Auch dieser wiegelte also ab und wies Pfarrer Leo zurück an seinen Heimatkanton. Im dortigen Hauptort bestand keine Chance, zum Recht zu kommen. Aber immerhin erhielt Priester Leo nun in Stans eine bescheidene Stelle als Organist. Noch musste er weiter leiden, allerdings nicht mehr wegen der katholischen Kirche oder wegen Intrigen. Die französische Armee übernahm 1798 die Herrschaft über die Eidgenossenschaft und brach jeglichen Widerstand mit großer Härte. So auch in Nidwalden. Pfarrer Loy musste Schlimmes durchleben. Sein Bruder wurde von Franzosen ermordet. Das Haus wurde über seinem Kopf angezündet. Er selber wurde beraubt und erniedrigt. Dadurch wurde Alois Loy zu einem Innerschweizer Nationalisten. Nun zeugten seine Schriften von altgesinnter Glaubenstreue. Tragischerweise war in der Helvetischen Republik die katholische Kirche nun in der Gegenrichtung unterwegs. Nun beschwor auch sie das aufklärerische Gedankengut, die Versöhnung der Konfessionen. Als Alois Loy nun Schriften in Verteidigung des altväterlichen Glaubens veröffentlichte, wurde er von der nun aufgeklärten Kirche deswegen zurückgepfiffen. Sein Haus wurde gar durchsucht, weil man annahm, er konspiriere mit Gegnern der Helvetik. Er kam nicht mehr zur Ruhe. Es gab Erbstreitigkeiten, Dann wurden ihm auch immer wieder Stellen vorenthalten, auf die er sich bewarb. Er hatte es sich nun mit zu vielen hohen Herren verscherzt. Und das alles nur, weil er einmal einem Protestanten auf die Schulter geklopft hatte. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis in 2 Wochen wieder. Auf Wiederhören.